Da muss ich bis in meine Kindheit zurückgehen, denn da ging es schon los, dass ich irgendwann als kleiner Junge im Reisepass oder Ausweis meines Vaters gesehen hatte, Geburtsort Krakau. Und dann habe ich ihn gefragt, Krakau, wo liegt denn das? Und er, in Polen. Und ich, wieso bist denn du in Polen geboren? Und er, weil meine Eltern da waren. Und ich, na, und was haben deine Eltern da gemacht in Polen? Und er fragt doch mich nicht. Ich weiß doch nichts. Ich habe keine Ahnung. Mein Vater konnte auch nichts wissen, denn er war vollweise. Sein Vater, mein Großvater, ist gestorben im Februar 1945. Da war mein Vater 2. Und im November 1945 starb seine Mutter. Und ja, damit waren 6 Kinder im Alter von 7 Jahren bis 7 Monaten ohne Eltern. Er kam dann als zu Pflegeeltern ins Südwestfälische. Aber warum er dorthin kam, das wusste er auch nicht. Ich habe immer wieder Fragen gestellt, nie Antworten bekommen. Auch nicht von den Schwestern meiner Großmutter, die noch lebten. Und ja, habe mich aber immer mit dem Thema beschäftigt. Irgendwann als Jugendlicher entdeckte ich dann mal Krakau. Nanu, das liegt ja in der Nähe von Auschwitz. Und 2 Schwestern meines Vaters wurden in Lublin geboren, in Ostpolen. Dort war das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek. Habe ich wieder gefragt, keine Antworten. Bin mit meinem Vater zusammen nach Krakau gefahren, zum ersten Mal 89. Wir standen vor dem Geburtshaus von ihm, aber haben uns nicht getraut zu klingeln. Aber ich war so begeistert von der Stadt, von Krakau, dass ich immer wieder hingefahren bin, immer öfter. Und 99 war ich dort, um eine Reportage zu schreiben über jüdisches Leben in Krakau damals und heute. Vor dem Krieg lebten 65.000 Juden in Krakau, ein Viertel der Bevölkerung. Es war eines der Zentren europäischen Judentums. Überlebt haben vielleicht 1.000 oder 2.000. Ja, und dort begegnete ich einem Londoner Juden, der mich sehr mit der Familienvergangenheit konfrontierte, meiner Familie. Und ja, wo mir deutlich wurde, ich muss endlich das Tabu knacken, also herausfinden, was haben meine Großeltern während der NS-Zeit in Polen getan.
Wenn ich jetzt daran andocke, so haben Sie dann eben bei Ihren Recherchen herausgefunden, dass Ihr Großvater dann tatsächlich bei der Waffen-SS war und an der Liquidierung des Aufstands im Warschauer Ghetto im Frühjahr 1943 sogar beteiligt war. Ja, welche Rolle hat da Ihr Großvater gespielt und Ihre Familie genau auch in der Zeit des NS-Regimes auch eingenommen?
Also mein Großvater war schon als Jugendlicher ein fanatischer Nazi. Er kam ja aus Österreich, hat in Wien gewohnt und war schon als 13-Jähriger Mitglied der österreichischen Hitlerjugend, die verboten war. Es wurden ihm vorgeworfen, dass er an Sprengstoffanschlägen beteiligt war, nationalsozialistisch motivierte als 15-, 16-Jähriger. Dann ist er ins Reich, also nach Deutschland geflohen, kam nach Thüringen in Gotha auf eine Nazi-Eliteschule und hat so von der Pike auf, also als junger Kerl, die ganze Nazi-Karriere durchgemacht, bis er in Weimar HJ-Führer war und dann sich 39 zur Waffen-SS gemeldet hat und dann sehr schnell ins besetzte Polen gegangen ist.
Ihr Großvater war ja, so haben Sie ja herausgefunden, dann bei der Waffen-SS auch für die Liquidierung des Aufstandes im Warschauer Ghetto verantwortlich, mitverantwortlich. Das fand ja im Frühjahr 1943 statt. Was war da, was Sie herausfinden konnten über seine Rolle bei dieser Niederschlagung?
Also er gehörte zu diesem SS-Bataillon, was im Ghetto im Einsatz war. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Es gibt immer noch Teile der Familie, die sagen, es stimmt nicht, er war gar nicht in Warschau in dieser Zeit. Aber ich habe so viele Beweise von Dokumenten, von Listen, wo er als SS-Mann dieses Bataillons aufgeführt ist, als Mitglied, bis hin zu Briefen, Karten, die er aus dieser Zeit geschrieben hat. Denn zur selben Zeit wurde in Krakau mein Vater geboren. Und ja, er war da, wie alle anderen, damit beteiligt, die Kämpfenden die letzten der noch lebenden Juden, 350.000 waren ja schon im Warschauer Ghetto ermordet worden von den ursprünglich 400.000. Und dann war er daran beteiligt, eben die letzten 50.000 auch noch zu ermorden.
Sie sagen, Sie haben ja von Ihrem Großvater auch Briefe noch lesen können und einfach Dokumente von ihm aus dieser Zeit. Was ist das, wie er selber da in dieser Zeit geschrieben hat? Weil wenn man ansonsten so Briefe von der Front oder so kennt, da konnte man ja schon, das zeigt ja oft bei Menschen einerseits eben so diese Verbindlichkeit mit dem System und wie abgestumpft und wie verinnerlicht diese NS-Ideologie und die Rassenideologie am Ende ist. Wie sah dann das bei Ihrem Großvater aus?
Also der war bis zum Schluss war der fanatische Nazi, genau wie meine Großmutter, die auch noch nach dem Krieg Nazi blieb in den 6 Monaten, die sie dann noch zu leben hatte. Mein Großvater zum Beispiel, eine Postkarte ist mir vor Augen, die er an seine Mutter in Wien geschrieben hat und seiner Mutter dann berichtet, das freudiges Ereignis in Krakau, der kleine Lothar ist geboren, Mutter und Kind sind wohlauf und ach, wie gerne würde ich jetzt bei Ihnen sein, aber ich muss mich noch gedulden, denn ich bin hier in Warschau in einem Einsatz, der alle unsere Kraft und so weiter erfordert. Und er erwähnt auch, er war ja auch poetisch tätig und so weiter, er erwähnt den aufkommenden Frühling, wie die Natur erwacht und so weiter. Aber dass eben sein Einsatz hier in Warschau keine Anteilnahme erlaubt. Aber in dieser Postkarte ist mit keiner Zeile und mit keinem Zwischenton zu erkennen, dass ihm dieser Einsatz irgendwie eine Last sei oder eher im Gegenteil. Das klingt alles sehr stolz, dass er daran beteiligt ist.
Sie erwähnten gerade, dass auch Ihre Großmutter überzeugte Nationalsozialistin war. Welche Anhaltspunkte gab es dafür für Sie?
Ach, also ihre ganzen Briefe, von ihr sind auch hunderte von Briefen an ihre Eltern nach Thüringen und Sachsen-Anhalt erhalten. Und mein Vater hat ein Tagebuch von seiner Mutter aus dem Jahr 38, als der Führer, als Hitler nach Weimar kam und sie beschreibt das, wie er da durch die Straßen geht. Also es ist grauenhaft zu lesen, mit welcher Begeisterung vor allen Dingen auch Frauen also den Führer angehimmelt haben und reihenweise dann in Ohnmacht gefallen sind und sonst wie, wenn er dann vorbeikam. Also meine Großeltern hatten 6 Kinder, aber nicht, weil sie Kinder liebten, sondern klar, deutlich gesagt, als Geschenk für den Führer zur Erhaltung der arischen Rasse und dann eben als neue Soldaten für den nächsten Krieg im Kampf gegen was weiß ich auch immer. Also die waren unglaublich fanatische Nazis.
Sie haben da sehr viele Informationen zusammen recherchieren können. Wie sind denn Sie da bei diesen Recherchen vorgegangen? Also das eine stelle ich mir als archivarische Arbeit vor, das andere natürlich auch irgendwie als Familienaufarbeitung.
Also die größte Schwierigkeit war zunächst, dass ich mit den Recherchen begonnen habe in einer Zeit, in der es noch kein Internet gab. Heute ist ja alles wesentlich einfacher. Ich wusste dann auch lange nicht, wo ich suchen sollte. Und dann begegnete ich einer alten Dame, die mit meinem Großvater zusammen in die Schule gegangen war, in Gotha, in dieses Nazi-Elite-Gymnasium. Und das war wie ein Durchbruch. Ich habe dann in den üblichen Archiven recherchiert, in Deutschland, in Polen, auch Dokumente in den USA und natürlich auch in unserer Familie. Da kann man sagen, unter den 6 Geschwistern meines Vaters, den beiden Jüngsten, die haben gesagt, na mach mal, wenn du was rausfindest, ist okay. 2 haben mich aktiv unterstützt, 2 doch eher massiv behindert. Aber ich konnte dann unglaublich viele Dokumente finden, über 200 Briefe meines Großvaters an seine Eltern in Wien, Briefe meiner Großmutter, die aus Thüringen stammt, oder Altstädt, Sachsen-Anhalt heute. Und das war natürlich ein fantastischer Schatz.
Wenn Sie sagen, dass 2 der mit Familienangehörigen Sie massiv auch behindert haben in der Recherche, mit welcher Begründung ist das passiert und wie haben die überhaupt auch darauf reagiert, dass Sie jetzt eben die Familiengeschichte da aufarbeiten wollten?
Also bis heute, also die in Österreich lebende Verwandtschaft, für die bin ich absolute persona non grata. Die sprechen kein Wort mit mir. Die sind bis heute, sind die sehr rechtsorientiert, sind FPÖ und noch weiter rechts in Österreich. Die Beschuldigungen waren eben, die Familienehre zu beschmutzen, das Erbe der Großeltern nicht hochzuhalten und so weiter. Sie wollen einfach auch nicht wahrhaben, was geschehen ist. Und ja, das waren so die Hauptvorwürfe.
Wie hat sich dann in der Zeit der Recherche auch so Ihr Blick auf Familie verändert, die ja so, also sowas hat sich ja dann ausdifferenziert von Positionierung auch. Und wie hat sich da Ihr Blick auch eben auf das, was so Großvaterschaft, auch wenn Sie ihn ja gar nicht kennenlernen konnten, aber ja, wie hat sich da Ihr Blick darauf verändert?
Also ich war ja mit meinem Großvater durch diese jahrelangen Recherchen sehr eng verbunden, auch wenn ich ihm nie begegnet bin. Ich bin bis heute mit ihm verbunden, weil egal nach welchen Themen ich recherchiere, jetzt zum Beispiel recherchiere ich über das jiddische Theater, die jiddische Musik vor dem Zweiten Weltkrieg und sitze in Warschau in einem Archiv und wer begegnet mir wieder mein Großvater als SS-Mann und so weiter, Warschauer Ghetto. Diese Verbindung bleibt. Anfangs hatte ich ihn sehr gehasst für das, was er getan hat. Das tue ich nicht mehr. Ich habe einfach akzeptiert, dass er ein NS-Verbrecher war und das kann man ja auch nicht ändern. Damit muss man umgehen, damit muss man leben. Ich würde ihm aber gerne einige Fragen stellen, zum Beispiel, wie es möglich war. Er wird von Zeitzeugen, die ihn noch kannten, als Charmeur geschildert, als liebenswerter Mensch, hochgebildet, interessiert in Musik, Theater, Literatur und so weiter, also nur positiv, hat 6 Kinder gehabt und wie war es da möglich, zur gleichen Zeit praktisch Menschen als Ungeziefer zu sehen, als Untermenschen, ja, die man also hemmungslos dann auch umbringen kann. Und die Frage auch, er hat Februar 45 ist er gestorben, vermutlich Selbstmord höchstwahrscheinlich. Die Frage, ob er jemals bereut hat seine Taten und das, was er getan hat.
Es gibt ja nun schon einige Aufarbeitungen von so einer eigenen Familiengeschichte von Menschen, die eben aus so NS-Täterfamilien kommen und viele konnten da, haben auch diejenigen dann kennenlernen können, weil es die eigenen Väter oder noch lebenden Großväter waren und oft kann man da auch so herausführen, so eine gewisse wie Schizophrenie fast, ohne das jetzt klinisch zu meinen, sondern eben dieser Umgang und der Blick darauf. Einerseits ist das eben irgendwie Familie, da gibt es diese Nähe. Sie beschreiben jetzt auch, zwar kannten Sie ihn nicht, aber durch die Recherchen haben Sie das Gefühl, irgendwie ist man miteinander verbunden. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die Ablehnung dessen, was der Mensch getan hat. Sie sagen, den Hass haben Sie da überwunden, aber was ist das, was abgesehen der Fragen, die Sie gerne stellen möchten, dann doch noch bleibt in Bezug darauf, was irgendwie so Familie ausmacht und wo man immer davon ausgeht, man ist per se miteinander verbunden, ob man das jetzt möchte oder nicht. Ja, wieso ist da auch der Hass jetzt etwas anderem gewichen?
Also ja, Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Man wird reingeboren und ist mit den Familienmitgliedern verbunden. Ja, ich habe lange hatte ich Schuldgefühle für das, was mein Großvater getan hat, auch wenn ich nie wusste, was es war. Die Schuldgefühle sind weg und das ist auch gut so. Und es muss auch niemand von den heute Lebenden irgendwelche Schuldgefühle haben. Niemand ist schuldig für das, was während der Nazi-Zeit geschehen ist, weil die Leute von heute, den heute Lebenden, weil sie damals nicht gelebt haben. Und wenn dann heute rechte Kreise anfangen mit Schuldkult und so weiter und den Leuten, auch jungen Leuten einreden wollen, sie hätten sich schuldig zu fühlen, ist Quatsch. Aber ich sehe eine Verantwortung und das Erbe, das Familienerbe, das ich mitbekommen habe, bedeutet für mich eben alles zu tun, damit sich das nicht wiederholt, was in der NS-Zeit geschehen ist. Und das heißt eben Engagement für internationale Versöhnung. Ich bin ja viel im Ausland unterwegs oder eigentlich fast immer für friedliches Zusammenleben und eben gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen all diese Dinge, die gerade wieder fröhliche Urstände feiern in unserer Zeit. Und da versuche ich, familiengeschichtlich begründet, eben doch ein bisschen gegenzusteuern.
Nun habe ich gelesen, dass Sie während der Recherchen zu dem Buch und quasi während der Recherchen über Ihren Großvater auch immer wieder Zweifel daran hatten, ob Sie das wirklich jetzt so durchziehen sollen, ob Sie ein Buch darüber, über ihn herausbringen sollen. Was war dann der Impuls damals, genau das doch durchzuziehen und zu tun? Und wie blicken Sie dann heute 11 Jahre später noch darauf?
Das werde ich auch oft in Schulen gefragt, ob ich bereue, was ich getan habe. Also die Recherchen, was hat ja unglaublich viel Zeit und auch Geld gekostet, was man eigentlich nicht hatte. Und auch viel Kraft, weil wenn man sich ständig mit dieser, ich sag's mal deutlich, mit diesem Nazi-Mist beschäftigen muss, das ist ja nicht unbedingt aufbauend. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es gemacht habe, aus zwei Gründen. Einmal, ich verstehe die Mechanismen in unserer Familie viel besser. Es hat sich dadurch auch zum Großteil von den Familienmitgliedern ein viel besseres Verhältnis ist entstanden. Und zweitens, ich habe über dieses Buch meine spätere Frau dann kennengelernt, deren Großvater in Auschwitz ermordet wurde. Und so sind wir eben beide gemeinsam unterwegs. Wie soll ich mal sagen, klingt ein bisschen pathetisch, aber im Dienste der Versöhnung und der Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich bin ja großer Bob Dylan-Fan und Bob Dylan hat mal gesagt, it's always good to know what went down before you. Es ist immer gut zu wissen, was vor einem geschehen ist, denn wenn man die Vergangenheit kennt, kann man die Zukunft gestalten. Und von daher ist das, was ich mache, ist nicht irgendwie vergangenheitsorientiert oder über was längst vorbei ist. Das ist in die Zukunft gerichtet. Und so gehe ich eben auch gerne an Schulen und spreche mit Studentinnen und Studenten einfach. Diese Generationen sind die Zukunft und sie müssen dafür sorgen, dass Demokratie erhalten bleibt und nicht die Faschisten überall wieder an die Oberfläche kommen.
Und wenn Sie nicht gerade morgens dann vor Schulklassen sprechen, dann eben auch in öffentlichen Vorträgen am Abend, und da ist das Publikum wahrscheinlich auch nochmal ein etwas anderes. Auch ältere Menschen sind dabei, die dann vielleicht auch nochmal ihre eigenen Familiengeschichten und Erfahrungen da haben. Inwiefern kommt es da auch zu so einem Austausch genau über Erfahrungen aus Familien? Und das heißt auch, wie offen haben Sie das Gefühl, wird heute darüber gesprochen, über familiäre NS-Täterbiografien?
Das ist leider immer noch viel, viel zu wenig, dass dieses Thema in den Familien zur Sprache kommt. Es war dann eben Hitler mit vielleicht 3, 4 anderen, aber aus der eigenen Familie war es niemand. Aber das ist ja völliger Blödsinn. Fast jede deutsche Familie hat einen NS-Täter oder NS-Täterin. Und wie aktuell das Thema auch heute noch ist, am Montagabend war ich in Stendal in der Stadtbibliothek, da saßen 3 Herren, auch schon etwas älter, alle 3 Söhne von NS-Tätern, alle 3 das ganze Leben damit gekämpft, alle 3 immer wieder Fragen gestellt, nie Antworten bekommen, und die waren alle 3 über 70, also längst ihr eigenes Leben geführt, aber doch bestimmt davon, von den Taten ihrer Nazi-Väter. Und das war eine so tiefgehende und spannende Diskussion. Die Fragen, wie geht man damit um? Und auch, darf ich als Sohn oder Tochter die Familienehre beschmutzen, indem ich die Wahrheit ans Tagesslicht hole? Aber man kann eine Zukunft nur gestalten, wenn man die Vergangenheit kennt.
Und mittlerweile gibt es ja mehrere solche Familienaufarbeitungen, die in Form von Büchern oder auch Filmen herausgekommen sind. Sie reisen ja derzeit auch durch Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Niklas Frank, der ja auch schon mehrere Bücher über seine NS-Täterfamilie herausgegeben hat. Und wenn eben so ein Buch herauskommt, dann liest man oft von den Schwierigkeiten innerhalb der eigenen Familie, dieses Thema anzusprechen. Die Öffentlichkeit reagiert oft auf diese Biografien einerseits entsetzt eben so, oh, das ist ein intimer Einblick eben. Andererseits eben, ja, auch immer wieder liest man schon, dass das eben auch als wertvoll erachtet wird. Was ist das, wie Sie dieses Thema in der Öffentlichkeit wahrnehmen? Ist es denn präsent Ihrer Ansicht nach?
Es ist viel zu wenig präsent. Es müssten viel mehr Veranstaltungen an Schulen, an Universitäten, in Jugendclubs zu diesem Thema stattfinden, um das mehr und mehr noch ins Bewusstsein zu rücken. Überall brennt's, vor allen Dingen hier in Ostdeutschland. Die AfD, dass die so hochgekommen ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt was Politisches sage hier, aber das ist für mich ein Zeichen, dass die Vergangenheit eben nicht, wie es immer so schön heißt, aufgearbeitet und bewältigt worden ist. Und Traumata, sowohl auf Opferseite wie auch auf Täterseite, werden über Generationen hinweg weitergegeben. Und wenn man sich dessen nicht bewusst macht, dann führt das wieder dazu, dass dieses furchtbare rechtsextreme Gedankengut sich verbreitet.
Sie werden ja heute Abend in Halle im Neuen Theater erwartet zu einem Gespräch, und zwar gemeinsam mit Niklas Frank, den ich ja auch schon erwähnt hatte, der auch einige Bücher über seine NS-Täterfamilie herausgebracht hat und damit auch angeeckt ist innerhalb der Familie, aber auch bei einigen Literaturkritikern oder denen, die irgendwie in so einem Literaturkanon sich auch mit erwähnen. Das wird ein gemeinsames Gespräch von Ihnen sein. Was ist das, was man da heute Abend von Ihnen, aber auch von Niklas Frank so erwarten kann?
Also ich denke mal, Niklas und ich sind wirklich über die Jahre jetzt, sind wir sehr befreundet. Aber wir gehen doch sehr unterschiedlich an die Sache heran. Und wenn wir gemeinsam irgendwo in der Öffentlichkeit auftreten, können wir uns dann auch, wie soll ich mal sagen, ein bisschen streiten. Und von daher denke ich, es wird eine ebenso muntere, interessante, spannende wie aber auch tiefsinnige und tiefgehende Diskussion dann heute Abend im Neuen Theater in Halle.